Kapitel 2 – Der grüne Adel. Bei einem Meeting der Royal Society of Arts im Jahr 2011 schaute der Brite Prinz Philip, Duke of Edinburgh, aus dem Haus Mountbatten, eigentlich Hessen-Darmstadt, begeistert zu, wie der geadelte Sir David Attenborough eine Rede hielt über das Problem der Überbevölkerung und das Aussterben von Tieren und Pflanzen. Attenborough trägt manche der höchsten Auszeichnungen des britischen Imperiums, wie den Order of Merit, den Royal Victorian Order und den Most Excellent Order of the British Empire. Darüber hinaus hat er eine Fellowship der königlich-britischen Wissenschaftsvereinigung Royal Society. Seine Karriere bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC beinhaltete viele gefeierte Tierdokumentarfilme und er brachte es bis zu einer Führungsposition bei der BBC, die heute ein Sprachrohr ist für die ökosozialistische Agenda. Bei der vom Adel gegründeten Universität London School of Economics, die einige der wichtigsten Vertreter der grünen Agenda hervorgebracht hat, studierte er Sozialanthropologie. Seine Doku-Reihe Life on Earth ab 1979 gilt als Meilenstein des Genres und als Inspiration für eine neue Generation an grüngesinnten Bürgern. Es folgten The Living Planet, Trials of Life und viele ähnliche Reihen. 2019 war er Sprecher von Our Planet auf Netflix. Bei seiner Rede vor der Royal Society of Arts beklagte er, wie der Überschuss an Menschen zu viele Ressourcen, Straßen und andere Infrastruktur benötigt und dadurch zu viel CO2 in die Luft geblasen wird. Dann rückte er mit dem Kern seines Anliegens heraus. Zitat: Es bleibt eine offensichtliche und brutale Tatsache, dass die menschliche Bevölkerung auf einem endlichen Planeten irgendwann ganz sicher aufhören wird zu wachsen. Und das kann nur auf eine von zwei Arten geschehen. Es kann früher passieren durch weniger menschliche Geburten, kurz gesagt durch Verhütung. Das ist der humane Weg, die starke Option, die es uns allen ermöglicht, das Problem zu lösen, wenn wir uns kollektiv dafür entscheiden. Die Alternative ist eine erhöhte Sterblichkeitsrate, die Art und Weise, wie alle anderen Kreaturen leiden müssen, durch Hungersnot oder Krankheit oder Raub. Das bedeutet Hunger oder Krankheit oder Krieg, über Öl oder Wasser oder Nahrung oder Mineralien oder Weiderechte oder einfach nur Lebensraum. Es gibt leider keine dritte Alternative, kein unbegrenztes Wachstum. Zitat Ende. Dies entspricht exakt den grundsätzlichen Lehren von Thomas Malthus, aus dessen Buch An Essay on the Principle of Population. Malthus war natürlich ein Fellow der Royal Society. Attenborough beteuert, dass er den Menschen nicht das Recht nehmen möchte, so viele Kinder in die Welt zu setzen, wie sie wollen, und fährt dann schwammig fort, dass sie allerdings umdenken und ein neues Bewusstsein entwickeln müssten. Denn wenn die positiven Kontrollen wie Verhütung nicht den gewünschten Effekt zeigen, dann kämen unweigerlich die negativen Kontrollmechanismen wie Hunger und Krieg. Wie weit sind er, der Adel und andere mächtige Kreise bereit zu gehen? Mit welchen Mitteln sollen Leute zu den positiven Kontrollmethoden gedrängt werden? Abgesehen davon vermehrt sich der Adel munter weiter, wie bereits seit vielen Generationen, sowohl mit regulären Nachkommen als auch mit haufenweise unehelichen Kindern, die zwar nicht unbedingt den adeligen Namen und Titel erben, aber trotzdem zur Familie gehören und wichtige Posten in der Welt bekleiden können. Der in den Medien sichtbare Teil der britischen Windsor-Familie ist nur ein winziger Ausschnitt eines riesigen, über die Jahrhunderte gewachsenen Komplexes der Welfen. Ein Fürst oder Landgraf der Welfen konnte 10 reguläre und 50 bis 100 uneheliche Kinder zeugen, was einerseits bedeutet, dass sich die Welfen ausreichend vermehrten, um ein weltumspannendes Imperium verwalten zu können, und andererseits, dass die Beschränkungen der Fortpflanzung eben nur für das gewöhnliche Volk gelten sollen. Attenboroughs Warnungen vor einer anhaltenden Bevölkerungsexplosion klingen wie das Buch The Population Bomb vom Stanford-Professor Paul R. Ehrlich aus dem Jahr 1968, in dem viele apokalyptische Prophezeiungen enthalten waren, die nicht eintrafen. Ehrlich ist natürlich Fellow der Royal Society und war überzeugt davon, dass man nicht lange genug warten dürfe, bis genügend Beweismaterial zusammenkäme, um die Menschen zu überzeugen, weil es dann zu spät sei und die Leute bereits tot oder dem Untergang geweiht wären. Wenn wir jetzt die Bevölkerungszahlen drastisch reduzieren, so der Gedanke, dann würden den verbleibenden Menschen künftig mehr Platz und mehr Wohlstand bleiben. Dies ist das Zuckerbrot, das neben der Peitsche genannt wird. Norman Cantor, der als einer der führenden Historiker für das Mittelalter gilt, beschreibt in The Wake of the Plague, The Black Death and the World It Made eine Art von Blütezeit in Europa, die nach dem Wüten der sogenannten Schwarzen Pest entstanden war. Er besuchte bzw. lehrte an mehreren Elite-Universitäten, unter anderem Columbia, früher King's College nach dem britischen König, und als Rhodes Scholar für ein Jahr in Oxford in Britannien. Die Rhodes Scholarship ist ein exklusives Talentförderungsprogramm des angloamerikanischen Imperiums, gegründet von dem Imperialisten Cecil Rhodes aus dem britischen Kronrat und der British South Africa Company. Cantors Buch wird mit folgenden Worten beworben. Zitat: Cantor argumentiert, dass trotz der Verwüstung, die die Pest so schrecklich machte, die Krankheit, die mehr als 40% der europäischen Bevölkerung tötete, einige positive Folgen hatte. Der Untergang der alten Ordnung führte dazu, dass sich immer mehr neue wissenschaftlichere Denkweisen dort durchsetzten, wo einst das kirchliche Dogma die Oberhand hatte. In der Tat läutete der Schwarze Tod eine intellektuelle Revolution ein. Es gab auch eine Explosion der Kunst. Wandteppiche wurden als Fensterschutz vor dem vermeintlich luftübertragenen Virus beliebt und eine große Anzahl von Malern reagierte auf die Pest. Schließlich markierte der Schwarze Tod einen wirtschaftlichen Umbruch, der Beginn dessen, was Kanto als Turbokapitalismus bezeichnet. Die Bauern, die einst die Pest überlebten, florierten und schufen Europas erste Klasse unabhängiger Bauern. In diesem Buch werden solche und andere Geschichten beschrieben, in einer Erzählung des Triumphes, der aus dem dunkelsten Schrecken erwuchs, eingehüllt in ein wissenschaftliches Mysterium, das zum Teil bis heute andauert. Kantors Porträt der Welt des Schwarzen Todes ist provozierend und fesselnd. Zitat Ende. Im Prinzip ist dies die gleiche Denkschiene wie bei Malthus oder Attenborough. Die Seuche sei ein Kontrollmechanismus gewesen, der die Bevölkerung ausdünnte, woraus die Überlebenden profitieren konnten und wo als angenehmer Nebeneffekt noch die Macht der katholischen Kirche zugunsten der Aufklärung zurückgedrängt worden sei. Die stark ausgedünnte Bevölkerung genoss tatsächlich nach der Seuche höhere Löhne und einen freieren Arbeitsmarkt, auf dem viele Stellen offen geworden waren. Da nicht mehr so viele Lebensmittel umständlich mit der damaligen Landwirtschaft angebaut werden mussten, waren neue Karrieren und Fortschritte möglich. Aber wäre der Adel damals nicht so psychopathisch, gierig und ausbeuterisch gewesen, hätten die gewöhnlichen Bürger auch gewaltige Fortschritte machen können. Manche Wissenschaftler heute bezweifeln aus guten Gründen, dass es sich um gewöhnliche Pestbakterien handelte. Denn nur ein Virus wie Ebola hätte sich so rasend schnell ausgebreitet, unabhängig von der Rattenpopulation. Der italienische Adel und manche anderen Adlige richteten damals überraschenderweise eine 40-tägige Quarantäne ein, was genau zu Ebola passt, eine Krankheit, bei der die betroffenen Personen zunächst tagelang symptomfrei sind und in der Gegend herumreisen können, bevor sie unbemerkt plötzlich ansteckend werden und dann schließlich bei ihnen der Ausbruch der Krankheit geschieht. Wussten bestimmte Adlige damals mehr, als sie zugaben? War ihnen bekannt, dass eine Krankheit wie Ebola existiert und sie aus Afrika stammt? Diesen Fragen gehen wir in einem späteren Kapitel nach. Von Prinz Philip, der so begeistert Attenboroughs Vortrag einleitete bei der Royal Society, kursiert ein verkürztes Zitat im Internet und in diversen Videos der Verschwörungsmedien, laut dem er gerne als tödlicher Virus wiedergeboren werden will. Laut der verkürzten Version hätte der Prinz explizit gesagt, er würde gerne als tödlicher Virus wiedergeboren werden, um massenhaft Menschen zu töten. In Wirklichkeit formulierte er seinen Gedanken indirekt und eleganter. Zitat: Ich frage mich nur, wie es wäre, in einem Tier wiedergeboren zu werden, dessen Artenzahl so gering war, dass es vom Aussterben bedroht war. Was wären seine Gefühle gegenüber der menschlichen Spezies, deren Bevölkerungsexplosion ihm die Existenz verwehrt hatte? Ich muss gestehen, dass ich versucht bin, die Reinkarnation als ein besonders tödliches Virus zu fordern. Zitat Ende. Dies war sein Vorwort für das Buch If I Were an Animal von Fleur Cowles. Cowles heiratete in ein Medienimperium ein und schuf 1950 das kurzlebige Flair Magazine, in dem solche illustre Personen Texte beisteuerten wie Winston Churchill aus dem Marlborough-Clan, der seit Generationen dem Welfenhochadel diente. Später diente sie in diversen Regierungsausschüssen Amerikas und repräsentierte Präsident Eisenhower bei der Krönung von Königin Elisabeth II., die mit Prinz Philip verheiratet ist. Cowles gründete noch das Rothermere American Institute an der Oxford University, benannt nach den adligen Viscount Rothermere. Harold Hemsworth, der First Viscount Rothermere, spielte in den 1930er Jahren den Nazi-Sympathisanten und kultivierte diverse Kontakte. Ob es ihm bewusst war oder nicht, beteiligte er sich dabei an einem großen Täuschungsmanöver der Briten gegen die Nazis unter Schirmherrschaft von Winston Churchill und dem britischen Königshaus. Der zweifach mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Autor Louis Kilzer erforschte, wie systematisch den Nazis die Absicht eines Bündnisses vorgetäuscht wurde. Auch die Amerikaner beteiligten sich an diesem Täuschungsmanöver, indem sie sich kriegsmüde gaben und den Nazis kriegswichtige Technologie lieferten von IBM, Standard Oil, Ford und weiteren Top-Konzernen. Großbritannien hatte bereits während dem Zweiten Weltkrieg ein ausladendes Biowaffenprogramm in der Hinterhand, das man notfalls gegen Deutschland eingesetzt hätte. Die leitenden Forscher des Biowaffenzentrums von Portendown wiesen natürlich Verbindungen zur königlichen Wissenschaftsvereinigung Royal Society auf. Vor diesem Hintergrund sind die Kommentare von Prinz Philip äußerst beunruhigend. Die schnellsten Methoden, um die Bevölkerungszahlen zu senken, sind immer noch Krieg und biologische Waffen. Der weltberühmte Ökologe und Meeresexperte mit adligen Gönnern, Jacques Cousteau, war sogar noch deutlicher als Prinz Philip. Als Greta Thunberg 2019 auf einem Boot den Atlantik überquerte, hatte sie ein Mitglied der Casiraghi-Familie aus der Linie der Grimaldis vom Fürstentum Monaco dabei. Monacos Adel förderte einst Jacques Cousteau, der auch eine rege Vergangenheit hatte beim französischen Marinegeheimdienst, als Wegbereiter der modernen Kampfschwimmer-Elitetruppen und als Entdecker des Öls für Abu Dhabi. Cousteau ist Träger des Order of Australia von Königin Elisabeth II. In einem Interview von 1991 im UNESCO Courier klagte er schon über CO2 und Treibhauseffekt und wollte die Weltbevölkerung reduzieren durch mehr Bildung für Frauen und die Eliminierung von 350.000 Menschen pro Tag. Zitat: Was sollten wir tun, um Leiden und Krankheiten zu beseitigen? Es ist eine wunderbare Idee, aber vielleicht nicht ganz so vorteilhaft auf lange Sicht. Wenn wir versuchen, es umzusetzen, können wir die Zukunft unserer Spezies gefährden. Es ist schrecklich, das sagen zu müssen. Die Weltbevölkerung muss stabilisiert werden und dazu müssen wir 350.000 Menschen pro Tag beseitigen. Das ist so schrecklich, sich auszumalen, dass wir es nicht einmal sagen sollten. Aber die allgemeine Situation, in der wir uns befinden, ist bedauerlich. Zitat Ende. In dem Interview macht er zusätzlich noch deutlich, dass Seuchen in den ersten 1400 Jahren nach Christus dabei halfen, den Überschuss an Menschen auszugleichen durch haufenweise Tote. Deshalb dürfe man Viren heute nicht eliminieren. Ob ihm bewusst war, dass die Grimaldis, die ihn sponserten, zum Teil diejenigen Boote besaßen im 14. Jahrhundert, mit denen sich der schwarze Tod in Europa verbreitete? Cousteau beklagte in einem Interview, dass ein Amerikaner aus der Mittelschicht den Planeten stärker ausbeuten würde als 20 arme Menschen aus Bangladesch. Der zunehmend sinnlose Konsum der Gesellschaft sei ein Teufelskreis und vergleichbar mit einer Krebserkrankung. Dass seine adligen Gönner extrem viel Luxus konsumieren, zu viele Kinder haben und über Konzerne Ressourcen ausbeuten, erwähnte er natürlich nicht. Verarmte Untertanen wie in Bangladesch seien viel akzeptabler als Mittelschichtamerikaner, die vielleicht ein Haus und zwei Autos besitzen. Noch deutlicher kann man seine arrogante elitäre Haltung in einem UNESCO-Magazin kaum ausdrücken. In einem aktuellen Interview mit der Times lobte Casiraghi seine eigene Familie und Cousteau. Zitat: Sein Ur-Urgroßvater Prinz Albert I. gründete 1906 das Oceanographic Museum of Monaco. Albert war der Erste, der ein funktionierendes Labor auf ein Boot gestellt hat. Er war ein Visionär, der Probleme voraussah, die wir jetzt auf den Meeren haben. Dann kam der Tiefseeschützer mit dem roten Wollhut. Jacques Cousteau war von 1957 bis 1988 der Direktor, sagt Casiraghi. Alle seine Missionen wurden von Monaco aus gestartet, teilweise von Monaco finanziert. Nur wenige Leute wissen das. Er stand Prinz Rainier, meinem Großvater, sehr nahe. Sie gingen Ende der 50er Jahre zusammen tauchen. Das war wirklich der Anfang des Tauchens. Zitat Ende. Der World Wildlife Fund, inzwischen Worldwide Fund for Nature, wurde 1961 gegründet und schnell zur weltgrößten Umweltschutzorganisation. Das Konzept für den Worldwide Fund for Nature wurde erstmals 1960 in einem Leserbrief von Victor Stolen für die Tageszeitung The Observer formuliert. Dort war zuvor ein Artikel von Julian Huxley erschienen, der das Artensterben in Afrika thematisierte. Sir Julian Huxley war ein Fellow der Königlichen Wissenschaftsvereinigung Royal Society sowie ein Mitglied der britischen Eugenikergesellschaft für Bevölkerungskontrolle. Huxley wurde ausgebildet an elitären Kaderschmieden wie Eton und Oxford. Auch der WWF-Gründer Edward Max Nicholson besuchte Oxford und war Präsident der Royal Society for the Protection of Birds. Mit Julian entwickelte er auch die einflussreiche Organisation International Union for Conservation of Nature. Das erste Personal des WWF wurde zusammengestellt von Godfrey Rockefeller. Er hatte die Yale-Universität zur selben Zeit besucht wie sein enger Freund, der spätere CIA-Direktor und US-Präsident George H.W. Bush. Letzterer war Mitglied der einflussreichen Yale-Geheimgesellschaft Skull and Bones, die auf das britische Imperium zurückgeht. Bei Godfrey Rockefeller können wir eine Mitgliedschaft bei Bones oder einer anderen Yale-Geheimgesellschaft nur vermuten, da nur teilweise geheime Mitgliederlisten an die Öffentlichkeit gelangten. Wir wissen zumindest, dass Percy Rockefeller und ein weiterer Rockefeller Bones-Mitglieder waren. Das Stammgeschäft der Rockefellers war Öl und Banking, also nicht gerade das, was man sich unter Umweltschutz und Klimaschutz vorstellt. Dass ein Clan wie die Rockefellers einfach so auf eigene Rechnung ein Familienimperium in einer Schlüsselbranche aufbauen konnte, ist höchst unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie als Strohmänner für den Adel fungierten. WWF-Gründer Guy Mountford trug den Order of the British Empire. Gründer Peter Scott war Mitglied der Royal Society und trug mehrere britische Orden. Sein Vater war im Royal Victorian Order und begeisterte Prinz Philip für den Gliding-Sport. Seine Frau trug den Most Excellent Order of the British Empire und war in der Royal Society of Literature. Der erste Präsident des WWF wurde Prinz Bernhard von Lippe-Biesterfeld, hochadeliger Prinzgemahl der Juliana von Oranien-Nassau, Königin der Niederlande. Als Jura-Referendar war er 1935 in den Dienst der IG Farben gelangt und im selben Jahr Direktionssekretär der Pariser Niederlassung. Zudem war er Mitglied der Reiter-SS, der NSDAP und des Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps. Wie auch andere wichtige Figuren aus den USA und Britannien wandelte er sich schnell vom Nazi-Unterstützer zum Kriegsgegner Deutschlands. Während des Zweiten Weltkrieges hielt er sich mit Königin Wilhelmina im Londoner Exil auf und durfte auf Empfehlung des britischen Königs George VI. In geheimdienstlichen Planungsstäben arbeiten. Als Kampfpilot durfte er sich nicht an Bombardierungen Deutschlands beteiligen. Seine Schwiegermutter Königin Wilhelmina machte ihn zum Oberkommandierenden der holländischen Luftmacht. 1954 startete Prinz Bernhard die jährliche elitäre Bilderberg-Konferenz, wo rund 150 Teilnehmer aus Großkonzernen der Politik, Geheimdiensten und dem Militär zusammenkommen. 1963 veröffentlichte der WWF bereits einen großen Bericht über eine angeblich vom Menschen verursachte Klimaerwärmung. Die Forscher, auf denen der Bericht basierte, waren Frank Darling, Vizepräsident des WWF und Mitglied der Royal Society of Edinburgh, Edward Smith Davy Jr., dessen Mentor George Evelyn Hutchinson von der Yale-Universität war, der Vater der modernen Ökologie und ein Mitglied der Royal Society, Charles Keeling, nachdem die Keeling-Kurve benannt ist, mit der man die Anhäufung des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre misst, und Gilbert Plass, der sich auf Prophezeiungen einer Klimaerwärmung durch CO2 spezialisierte. Prinz Bernhard und Prinz Philipp repräsentieren als Monarchen letztendlich auch indirekt die Ölkonzerne Royal Dutch Shell sowie British Petroleum. Prinz Bernhard schuf zusammen mit Prinz Philipp The 1001, a Nature Trust, um die Aktivitäten des WWF zu finanzieren. Mit an Bord war Anton Rupert, ein Tabakmilliardär aus Afrika niederländischer Abstammung, der in der Geheimgesellschaft Afrikaner Bröderbond involviert war, die Südafrika kontrollierte und die Apartheid implementiert hatte. Von der Tabakindustrie in den Händen von einflussreichen Briten und Amerikanern handelt ein späteres Kapitel dieses Buchs. Die Zigaretten lösten eine Menge Krebserkrankungen aus und trugen so zu einer Bevölkerungsreduktion bei. Öffentliche Informationen über 1001 waren lange Zeit fast überhaupt keine verfügbar und man erfuhr lediglich, dass handverlesene Mitglieder $10.000 Mitgliedsbeitrag zahlen müssen. Ähnlich wie bei der Bilderberg-Gruppe gilt das Geheimhaltungsprinzip. Man kann zumindest aus einem geleakten internen Bericht erfahren, dass der 1001 Club regelmäßige Treffen abhält im Windsor Castle, beim spanischen Königshaus und in fernen Orten wie Nepal. Laut durchgesickerten Mitgliederlisten gehören bzw. gehörten zum 1001 Club Personen wie die folgenden: Maurice Strong, Mitglied des Kronrats in Kanada, britischer Commonwealth, Fellowship der Royal Society Kanadas. Anfang der 1970er Jahre war er Generalsekretär der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen, bevor er 1972 erster Generaldirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen wurde. Er gilt als Inspiration für den ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore, der den Öko-Propagandafilm Eine unbequeme Wahrheit veröffentlichte. Sir Max Aitken, Politiker und Vorsitzender von Beaverbrook Newspapers Limited. Sein Vater war Max Aitken, First Lord Beaverbrook, Mitglied im Kronrat, Besitzer der äußerst einflussreichen Zeitung Daily Express und zeitweise Minister of Information. Sein Freund Winston Churchill machte Max Senior zum Minister für die Flugzeugproduktion im Zweiten Weltkrieg. Sir Eric Drake, Vorsitzender von British Petroleum. Baron Conrad Black, ihm gehören wichtige Zeitungen und Firmen und er war in viele Skandale verwickelt. Zeitweise war er im Kronrat Kanadas. Sein Freund, US-Präsident Donald Trump, begnadigte ihn im Jahr 2019. König Juan Carlos von Spanien. Der aus dem Haus der Bourbonen stammende Juan Carlos ist Mitglied in der mächtigen Öko-Organisation Club of Rome. Er ist der älteste Sohn von Juan de Bourbon y Battenberg, dessen Mutter wiederum Victoria Eugenie von Battenberg war, aus den Welfenlinien Hessen-Darmstadt sowie Sachsen, Coburg und Gotha, die gleichen Linien wie Prinz Philipp und Königin Elisabeth. Henry Ford II. Aus der höchst kontroversen Autobauerfamilie. Der Ford-Konzern geht zurück auf das wissenschaftliche Netzwerk der Royal Society bzw. den Welfenadel, siehe auch das Kapitel in diesem Buch über die Autoindustrie. Sein Großvater Henry Ford war einer der führenden Antisemiten, unterstützte die NSDAP und lieferte sowohl den Nazis als auch den Sowjets kriegswichtige Technologie. Robert McNamara. Er war Manager der Ford Motor Company, US-Verteidigungsminister unter JFK sowie Präsident der Weltbank. Er setzte im Vietnamkonflikt auf die Taktik eines brutalen Abnutzungskriegs. Die kommunistischen Nordvietnamesen benutzten sowjetische Technik, die ursprünglich aus den USA stammte. Dr. Alfred Hartmann arbeitete für die Rothschilds und war involviert in den Skandal um die berüchtigte Bank BCCI. Näheres im Spiegelartikel Trübe Quelle von 1992. Peter Cadbury, Sohn von Sir Egbert Cadbury. Das Familiengeschäft sind Süßigkeiten. Die Firma bekam 1854 ihren ersten Royal Warrant von Königin Victoria. Prinz Hans Adam II. Von Liechtenstein, Fürst und Staatsoberhaupt Liechtensteins sowie Chef des Fürstenhauses Liechtenstein. Baron Buxton, Träger des Royal Victorian Order, Mitbegründer des WWF. Involviert in dem Natural History Museum, dem Wildfowl and Wetlands Trust und der London Zoological Society. Daniel K. Ludwig, ein Milliardär, Gast des Bohemian Grove Clubs, verbunden mit der jüdischen Mafia von Meyer Lansky. Er spendete viel an elitäre Bildungseinrichtungen, insbesondere die Krebsforschung. Er ließ Amazonas-Regenwälder abholzen. Baron Thyssen Bornemisza, Enkel von August Thyssen, dem Gründer eines Walzwerkes, aus dem sich später mit der Thyssen AG ein Großkonzern formte, der wichtig war für die Nazis. Fritz Thyssen hatte Verbindungen zu Skull and Bones. Seine erste Frau war aus dem Hochadelsgeschlecht Lippe, siehe auch Prinz Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Seine dritte Frau war Fiona Frances Elaine Campbell Walter mit adeligen britischen Vorfahren. Mobutu Sese Seko, von 1965 bis 1997 Präsident der Demokratischen Republik Kongo. Zuvor war der Kongo in der Hand des niederländischen Adels, der Millionen Kongolesen sterben ließ. Nelson Bunker Hunt, ein Ölmilliardär. Mitglied der konservativen John Birch Society, die antikommunistische Verschwörungsmedien produzierte. Sein Vater ließ bei dem ersten Sohn eine Lobotomie durchführen. Salem Bin Laden, saudi-arabischer Investor und Geschäftsmann und der älteste Halbbruder von Osama Bin Laden. Er leitete ab 1972 bis zu seinem Tod das von seinem Vater Muhammad Bin Laden gegründete Familienunternehmen Saudi Bin Laden Group. Er war als Investor über Unternehmen wie die Carlyle Group geschäftlich eng mit George Bush Senior verbunden. Weiterhin war er Gesellschafter im ersten Unternehmen von George W. Bush namens Arbusto Energy Oil. Aga Hassan Abedi, Gründer der berüchtigten BCCI Bank, zwischenzeitlich die siebtgrößte Privatbank der Welt. US-amerikanische und britische Ermittlungsbehörden stellten fest, dass das Geldinstitut in Geldwäsche, Bestechung, Waffenhandel und den Verkauf von Nukleartechnologie verwickelt war, den Terrorismus unterstützte, Steuerhinterziehung initiierte und förderte, sowie mit Schmuggel, illegaler Einwanderung, dem illegalen Kauf von Immobilien und Banken sowie der Förderung von Prostitution in Verbindung stand. Es gibt Querverbindungen zwischen der BCCI und dem Netzwerk um Jeffrey Epstein. Alfred Heineken, Bierbaron aus Holland. Stephen Bechtel, Erbe der mächtigen Baufirma Bechtel Corporation mit Querverbindungen zur CIA. Bechtel half China dabei, zur Supermacht zu werden und baute viele Atomkraftwerke in den USA. 2003 gewann der Konzern einen US-Staatsauftrag zum Wiederaufbau des Iraks. Die Abteilung Mining and Metals macht Bergbau zum Abbau von Rohstoffen wie Aluminium und es gibt auch eine Abteilung für Öl, Flüssiggas und Chemikalien. Lukas Hoffmann, Schweizer Pharmaunternehmer von dem Konzern Hoffmann La Roche, der Medikamente wie Tamiflu gegen Seuchen herstellt, sowie Krebsmedikamente. Mit Tamiflu, das von der WHO basierend auf zweifelhaften Studien gegen die Vogelgrippe empfohlen wurde, verdiente man Milliarden. Gianni Agnelli, Chef von Fiat. Der Konzern verkaufte einst wichtige Fahrzeugtechnologie an die Sowjetunion. Der Agnelli-Clan hat Verbindungen zum Adel. Die Wallenberg-Familie, Großindustrielle aus Schweden. In den 1970er Jahren verwaltete der Clan 40% von Schwedens Aktienmarkt und Arbeiterschaft in der Industrie. Die Rothschild-Familie, aufgebaut durch den Landgrafen von Hessen-Kassel, ein Welfe, und den britischen Thron. Britische Geheimdienste kultivierten den Verschwörungsmythos, die Rothschilds hätten nach der Schlacht von Waterloo ein Vermögen verdient und die Kontrolle über die City of London und die Bank of England übernommen. Die Rothschild-Mythen sind der Kern der Verschwörungstheorie über eine jüdische Weltherrschaft. Die Watson-Familie von IBM. Thomas Watson lieferte enorm wichtige Lochkartenrechner an die Nazis. Siehe auch das entsprechende Kapitel in diesem Buch. Watson wandelte sich blitzschnell vom Nazi-Befürworter zum Unterstützer der amerikanischen Kriegsbemühungen. Peter von Siemens. Er engagierte sich für Naturschutz und Landespflege, war Vollmitglied im Deutschen Rat für Landespflege. Er unterstützte den WWF und den Bund Naturschutz, der ihn 1975 mit dem Bayerischen Naturschutzpreis auszeichnete. Axel Springer. Verantwortlich für antisemitische Propaganda im Dritten Reich. Er bekam von den britischen Besatzern nach dem Zweiten Weltkrieg die Erlaubnis für die Publikation von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Mitglied einer Hamburger Freimaurerloge. Der Axel Springer Verlag wurde äußerst mächtig in der Bundesrepublik Deutschland und ist regelmäßig vertreten bei Bilderberg-Konferenzen. Otto Wolf von Amerongen, einer der einflussreichsten Unternehmer in Deutschland nach 1945. Er wurde auch als Wegbereiter des Osthandels bezeichnet. Der Konzern, den sein Vater gegründet hatte, beschaffte Wolfram für die Nazis und verschaffte sich jüdisches Eigentum. Otto saß in vielen Vorständen, unter anderem auch bei Exxon von den Rockefellers. Während er im inneren Kreis der Bilderberg-Organisation agierte, knüpfte er wirtschaftliche Beziehungen zu den Sowjets. Friedrich Flick, er war einer der wichtigsten deutschen Unternehmer. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges hielt sein Flick-Konzern umfangreiche Firmenbeteiligungen, besonders im Rüstungsbereich. Im Flick-Prozess wurde er als Kriegsverbrecher zu 7 Jahren Haft verurteilt. In der Nachkriegszeit begann sein Wiederaufstieg, wobei er zu einem der reichsten Männer der Bundesrepublik Deutschland wurde. Innerhalb des Flick-Konzerns waren im Kriegsjahr 1944 insgesamt ca. 130.000 Arbeiter im Einsatz, davon waren etwa die Hälfte als Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge beschäftigt und ausgebeutet. Nach dem Krieg und der Haft wurde er wieder zu einem der mächtigsten Männer Deutschlands und förderte Politiker. Im Zuge der Affäre um illegale Zahlungen des Flick-Konzerns an deutsche Politiker wurde auch Helmut Kohl belastet. Im Laufe der Aufklärung hatte sich gezeigt, dass in den 1970er Jahren alle zu diesem Zeitpunkt im Bundestag vertretenen Parteien, also CDU, CSU, SPD und FDP, Spenden des Flick-Konzerns erhalten hatten. Teilweise über als gemeinnützig eingestufte parteinahe Organisationen wie die Staatsbürgerliche Vereinigung. Durch den Untersuchungsausschuss wurde bekannt, dass zwischen 1969 und 1980 mehr als 25 Millionen D-Mark aus Flicks schwarzen Kassen an Politiker von CDU, CSU, FDP und SPD geflossen waren. Anscheinend treffen sich bei dem 1001 Club adelige Politiker und Wirtschaftsbosse mit Diktatoren und anderen heiklen Gestalten, um Geschäfte zu machen, die sich oft um natürliche Ressourcen drehen. Der Verdacht drängt sich auf, dass das alte britische Empire mitsamt dem Kolonialismus heimlich fortgeführt wird und dabei auch als Nebeneffekt Umweltschutz praktiziert wird. Als beispielsweise das Apartheid-System in Südafrika ins Wanken geriet, siehe auch die Geheimgesellschaft Afrikaner Bröderbund, holten sich elitäre Kreise einfach Militärexperten und schufen Tarnfirmen wie KAS, die offiziell dazu gedacht waren, Wilderer zu stoppen. Es fiel aber auf, dass viele der Getöteten zu der ANC-Partei gehörten, die die Apartheid abschaffen wollte. Die südafrikanische Armee und KAS verdienten selbst an der Wilderei und dem illegalen Handel. Eine Eskalation zu einem Bürgerkrieg resultierte dennoch in der Abschaffung der Apartheid. Die Tarnfirma KAS wurde gegründet von David Stirling aus der British Army und Colonel Ian Crook, ein dekorierter Veteran der Spezialeinheit SAS, und hatte den Support von Prinz Bernhard. Hinterher distanzierte sich der WWF von Project Lock. Eine 1995 von Nelson Mandela angeregte Untersuchung ergab, dass Söldner von Project Lock die Antikommunisten der UNITA und RENAMO ausgebildet hatten. In den Natur- und Wildschutzgebieten herrschte totale Unterdrückung und sie eigneten sich hervorragend als Territorium, um Söldner auszubilden. Der 1001 Club soll dem britischen Kronrat sowie dem Geheimdienst MI6 unterstehen. Eine Reihe an grünen NGOs hat Führungsfiguren bzw. Gründungsfiguren aus dem Umfeld von 1001, wie der Club of Rome, Earth Council Alliance und die Wildlife Conservation Society. Aus dem grünen Umfeld wird heute eine neue Generation an jungen Aktivisten großgezogen und ausgebildet von der älteren Generation an Aktivisten, die von den NGOs abhängen. Gruppen wie Extinction Rebellion wollen quasi die Wirtschaft lahmlegen und die Gesellschaftsordnung umkrempeln mit immer radikaleren Aktionen des zivilen Ungehorsams. Man hat zu erkennen gegeben, dass man auch zu härteren Methoden greifen könnte, wenn die Politik nicht die Wünsche von Extinction Rebellion schnell genug und im angestrebten Umfang erfüllt. In dem Kapitel Die Ökoterroristen in diesem Buch verfolge ich die Spur von Gruppen wie der Animal Liberation Front zurück zu elitären britischen Kreisen aus der Royal Society und dem Militär. Schlimmstenfalls begehen Ökoterroristen, mit welchen Hintermännern auch immer, einen Anschlag mit einem Erreger wie Ebola, um die Bevölkerung zu reduzieren, und machen den Klimawandel mitsamt der Bevölkerungsexplosion und dem menschlichen Eindringen in Naturräume für den Ausbruch verantwortlich.